Klaus Gerz hat uns angerufen aus Dorsten. Abend, Herr Gerz.
Ja, guten Abend.
Wie stehen Sie denn zum Thema?
Ja, also ich habe da ein riesiges Problem und das schon seit vielen, vielen Jahren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben.
Oh, bitte.
Weil, auch im Bekanntenkreis merke ich, wie viele Männer darunter leiden, dass eben diese Kultur sich so entwickelt hat, dass vor Jahren schon eine gedankenlose Abwertung eigentlich von Männern zu einem normalen Umgang gehört.
Sagen Sie mal so ein Beispiel, damit es handfest wird. Wo sehen Sie das? Wo merken Sie das?
Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass das Statistische Bundesamt in diesem Jahr festgestellt hat, um jetzt schnell mal zu Ihrem Thema zu kommen, dass Frauen weniger verdienen oder so. Das war ja, glaube ich,
das war Anfang der Woche, ja.
Ja.
Das war eine EU-Studie sogar, ja.
Ja, genau. Das ist ja auch überhaupt in keiner Weise bestritten. Nur diese Untersuchungen dazu, die Ursachen, da wird eine mediale gezielte Desinformation betrieben zu diesem Thema. Nämlich es gibt ganz, ganz viele Gründe dafür, dass Frauen weniger im Job arbeiten, überhaupt insgesamt arbeiten wollen auch. Und dass Frauen sich mit anderen Berufen beschäftigen von Anfang an. Diese ganzen Beispiele, die Sie auch von den Jungen schon hatten, zeigen ja, dass Jungen sich völlig anders entwickeln.
Also dann fragen wir jetzt mal Ulrike Wenner von der Bundesagentur für Arbeit. Die kennt ja die ganzen Löhne und Gehälter und was es da so alles gibt. Anfang der Woche, Sie haben es erwähnt, kam raus, EU-Studie in Deutschland, Frauen ungefähr ein Viertel verdienen im Schnitt ein Viertel weniger als Männer. Stimmt die Studie?
Ja, und es geht mir jetzt nochmal darum, auch was Grundlegendes zu sagen, was auch verschiedene andere Beiträge aufgreift. Also ich denke, man sollte sich nochmal klar machen, Frauenförderung ist betrieben worden, weil der grundgesetzliche Anspruch, den wir zum 60. Mal sozusagen jetzt feiern in diesem Jahr, nicht eingelöst war und man deshalb 94 das Grundgesetz erweitert hat und nicht nur gesagt hat, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, sondern dass der Staat auch Maßnahmen ergreift, um die tatsächliche Gleichberechtigung herzustellen. Mhm. Und das hat sich insbesondere einmal gezeigt im Rahmen der Wiedervereinigung. Und es hat sich gezeigt im internationalen Vergleich, was die EU-Ebene anbetrifft. Und genau vor dem Hintergrund finden eben solche Vergleichsstudien statt, wie Sie sie jetzt angeführt haben, zum Beispiel eben, was Unterschiede im Lohn- und Gehaltsniveau anbetrifft, was Fragestellungen, wie vorhin kamen, Frauen Führungspositionen im Wissenschaftsbereich. Mhm. Und da sind wir ganz schnell bei dem Hauptthema der Bundesagentur, Fachkräftebedarf. Und die Potenziale, die da sind, sozusagen zu erschließen für den Arbeitsmarkt.
Das heißt also, je besser jemand ausgebildet ist, desto besser verdient er dann natürlich auch oder sie in dem Fall.
Ja, wir haben tarifliche, sagen wir mal, im öffentlichen Dienst, da ist es sicherlich pari-pari gehalten, aber bezogen auf das, was letztlich in den konkreten Einzelarbeitsverhältnissen ist, gilt es nach wie vor festzustellen, dass Frauen da teilweise von vornherein niedriger bezahlt werden.
Also, Dr. Eugen Maus von der Initiative Mandat, jetzt haben wir es von mehreren Quellen gehört, Frauen verdienen deutlich weniger, Sie sagen, es stimmt nicht.
Also das hat schon die Renate Schmidt, die Vorgängerin von der Frau von der Leyen, gesagt, dass es praktisch seit 72 keine geschlechtsspezifischen Tarifverträge mehr gibt. Und es hat auch der Herr Spittler selber eingeräumt, der EU-Kommissar für Gleichstellungsfragen hat das eingeräumt, dass die Ursachen nicht in einer Lohndiskriminierung liegen. Es wird oft so hingestellt, als würden die Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen. Das stand sogar in einer Rede von der Frau von der Leyen auf ihrer Homepage. Wir haben hingeschrieben, haben gesagt, wie verträgt sich das mit dem, was Spittler, was die Statistische Bundesamt sagt. Die wurde nach 2 Tagen vom Netz genommen. Mit vielen Dank für den Hinweis, das sei so nicht richtig, auch wenn das immer so in der Öffentlichkeit und in den Medien verbreitet wird. Mhm. Es gibt Einkommensunterschiede, ja, es gibt Unterschiede, was die Leute in der Tasche haben. Aber das sind nicht nur Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen Frauen und Frauen.
Frauenförderung und Männerbenachteiligung, unser Thema in der Arena. Bernhard Schöninger aus Recklinghausen hat eine Mail geschrieben, sagt, natürlich werden Männer benachteiligt und er zitiert die Wehrpflicht, die gibt es nämlich nur für Männer. Die hat aber heute keine Berechtigung mehr, so sagt er. Junge Frauen konkurrieren mit Männern um Studien, Ausbildung und Arbeitsplätze. Und in diesem Konkurrenzkampf haben die Männer eindeutig das Nachsehen. wenn sie zum Wehrdienst eingezogen werden. Wie sehen Sie das? Machen Sie mit. Hallo, guten Abend zusammen. Von wegen, it's a man's world. Die Welt ist ungerecht, sagen Männergruppen. Mädchen werden gefördert ohne Ende, Jungs dagegen lässt man im Stich. Sie kriegen die schlechteren Schulnoten und müssen härter arbeiten. Männer gehen später in Rente, obwohl sie eher sterben. Sie sind benachteiligt im Scheidungs- und Sorgerecht. Und all das ist unfair, so die Kritik und das Ergebnis von Jahrzehnten Feminismus. Ja, schon klar, da ist viel Polemik dabei. Also prima Thema für die Arena. Herbert Grönemeyer singt, Männer haben es schwer, nehmen es leicht. Was sagen Sie? Singen müssen Sie nicht unbedingt, nur anrufen. Das wäre schön.
WDR 2 Arena. Jetzt anrufen und mitmachen. 0800 5678 222.
Oder Mail schreiben geht auch. Zum Beispiel Beate Surmund hat geschrieben, ich bin Erzieherin und wir haben mit dem Problem zu kämpfen, dass unsere Mädchen folgenden Spruch skandieren. Mädchen sind stark, Jungs sind Quark. Mit welchem Recht machen die Mädchen die Jungs so runter? Im umgekehrten Fall, so schreibt Beate Surmund, würden die Jungen selbstverständlich als frauenfeindlich gelten. Wie sehen Sie das? Schreiben Sie uns das. wdr2@wdr.de 0800 5678 222 nach wie vor die richtige Telefonnummer. Zum Beispiel für Michaela Willig aus Hürth. Namen Frau Willig.
Guten Abend.
Sie sind Polizeibeamtin und damit auch eine Minderheit, glaube ich, ne? Bei der Polizei.
Mein Geschlecht, in meinem Beruf bin ich das auf jeden Fall, das ist richtig.
Mhm. Und wie stehen Sie zu der Frage?
Ja, also ich vertrete so die Haltung, dass die traditionellen Geschlechterrollen beide Geschlechter gleichermaßen benachteiligen. Ich glaube nur, die Frauen haben das einfach etwas früher entdeckt. Ich finde das total schön, wenn Männer das jetzt für sich auch entdecken, dass sie bestimmten Einschränkungen unterliegen. Nur fällt mir trotzdem schwer, jetzt die Männer so als die armen, verfolgten Wesen zu sehen. Denn sie sind, denke ich, in den Bereichen, die gesellschaftlich einfach attraktiver sind, stark, weil die was mit Einflussnahme, mit Teilhabe und mit Macht zu tun haben. Und ich denke, von Männerförderung wird so lange nicht funktionieren, wenn es darum geht, Männer in die Bereiche zu bringen, die zurzeit von Frauen dominiert werden, wenn diese Bereiche einfach hinreichend unattraktiv sind. Weil
heißt,
zum Beispiel Schichte bezahlt werden.
Also wenn ich Sie hier zusammenfasse und sage, Sie sagen, Männer, liebe Männer, jammert nicht so rum, habe ich Sie da richtig zusammengefasst?
Ja, einerseits ja, jammert nicht so rum, weil es geht euch ja gut, ihr verdient viel Geld, ihr habt viel Macht, ihr seid in den Spitzenfunktionen, wo die Frauen dünn sind. Andererseits auch, jammert doch mal ein bisschen rum, weil man von euch erwartet, auf jeden Fall eigentlich arbeiten zu gehen. Wenn ihr das nicht tut, guckt man euch schräg an. Und weil man von euch erwartet, immer tough und stark und hart zu sein, da wäre ein bisschen rum, wäre man vielleicht gar nicht so verkehrt.
Also, dann frage ich mal Dr. Eugen Maus, den Vorsitzenden der Initiative Mandat mit Doppel-N, wenn Sie Ihre Forderungen, Ihre Punkte vorbringen in der Öffentlichkeit, in der Politik beispielsweise, haben Sie den Eindruck, Sie werden gehört?
Nein, den Eindruck habe ich nicht.
Warum
wir
nicht?
Wir strengen es zwar an und wir haben jetzt einige Gespräche gehabt mit Politikerinnen und Politikern, aber das ist noch sehr zögerlich. Das liegt an verschiedenen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass Politiker sich nicht gerne unpopulär machen mit Positionen, die in der Öffentlichkeit für Frauen besetzt sind. Da traut sich kein Politiker zu sagen, nein, das sehen wir anders. Da gibt es nur wenige, die auch mal wieder den Stachel löcken. Und das ist also ein Punkt. Denn jetzt hat die Frau Willig gerade angesprochen, die Vorteile und die Machtpositionen, die Männer innehaben. Und da können Sie und ich natürlich nur schmunzeln. Wir haben weder Macht, noch haben wir Millionen.
Ich habe die Macht. Ich könnte Ihnen zum Beispiel das Wort abschneiden.
Ja, ja. Da lachen wir. Aber das war's dann auch schon. Ne? Also es ist ja so, da werden die Vorteile von einer kleinen Schicht, die werden der breiten Masse der Männer zugerechnet. Mhm. Die Farbkesselauskratzer in der chemischen Industrie, die haben keine Macht und keine Vorteile und so. Und das ist die Mehrheit. Und für die engagieren wir uns. Wir machen uns keine Sorgen drum, ob jetzt in den Aufsichtsräten Männer oder Frauen sitzen. Das ist uns ziemlich egal.
Mhm.
Ja, wenn also jetzt so eine Forderung im Raum steht, Frauen sollen massenweise in Aufsichtsräte reingehen, da können wir nur lachen. Da dreht sich vielleicht um eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von 200 Posten, ja. Mehr ist das nicht. Also da muss man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Also dann würde ich jetzt mal fragen, bei den ganzen Gremien, die es so gibt, Ulrike Wenner von der Bundesagentur für Arbeit, jetzt mal im Ernst, wenn Sie zusammensitzen, Sie sind Leiterin des Stabes Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und jemand wirft sich in die Bresche für die Männer, ist das Konsens dann unter denen, die da sind, dass man da was tun muss oder kichern da manche Frauen dann auch und sagen, ach, was will der denn nur wieder?
Also ich denke, es kommt auf die Zusammensetzung der Gruppe an, aber innerhalb der Bundesagentur, denke ich, können Sie eben auf eine entsprechende Offenheit setzen, weil wir eben, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, genau diese Entwicklung innerhalb der Arbeitsmarktpolitik durchgemacht haben, in Anführungszeichen durchgemacht, dass eben anfangs eine deutliche Fokussierung auf die Frauenthematik war und man dann aber aufgrund dessen, was sich eben in der gesamten Arbeitsmarktpolitik, angefangen von der europäischen Ebene über die bundespolitische, diese Perspektive durchgesetzt hat, zu sagen, wir müssen gucken, wo es einen Nachteil auszugleichen gilt bei den Geschlechtern. Und es ist aber eben nach wie vor noch stärker eben in vielen Bereichen bei der Frauen Seite entsprechend einzuleiten, aber eben, wenn entsprechende Nachteile eben auch auf Männerseite sind, und wir haben ja schon verschiedene Aspekte gehabt, dann sind wir da genauso gefordert. Und ich möchte noch auf einen Punkt von Herrn Dr. Maus eingehen. Also ich bin Pi mal Daumen seit 20 Jahren an dem Thema dran. Es bedarf eine Hartnäckigkeit, sich da Gehör zu verschaffen.
Ja.
Als ich mich damals mit dem Thema oder mit dem Thema zugewandt habe, hat einer meiner Kollegen ganz spontan zu mir gesagt, ach, mit Ihnen konnte man sich doch eigentlich mal ganz vernünftig unterhalten. So, und von daher, also eben von beiden Geschlechtern hier damit auseinanderzusetzen, das ist das Wichtigste, denke
ich. Ja, und was ist jetzt mit der Politik? Der Vorwurf lautete ja gerade, kein Politiker macht sich unbeliebt, wenn er sich dann auf die Bühne stellt und für Männer bessere Chancen sozusagen einfordern sollte. Marion Gierden-Jülich ist Staatssekretärin im Landesministerium für Integration. Würden Sie es tun?
Ja, sicher würde ich es tun, wenn ich die Situation hätte. Ich meine, wir müssen doch mal über eines hier offen reden können. Die Gleichstellungsgesetze sind ja nicht dazu da, Frauen zu bevorzugen, sondern einen Nachteilsausgleich herzustellen. Das heißt, wenn ich mir den öffentlichen Dienst bei uns anschaue, ja, dann sind Frauen dort besonders zu berücksichtigen, wo sie unterrepräsentiert sind und nicht, wo sie schon in Mengen sitzen. Und diese Fälle haben wir immer noch nicht. Und da ist selbst der öffentliche Dienst, wo das eigentlich kein Problem mehr sein sollte, in ihren oberen Führungsebenen sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Und ich meine, man kann sich das natürlich auch leicht machen, Herr Mausensohn, es interessiert mich nicht. Mich interessiert es aber schon, ob ich Frauen in Vorständen großer Unternehmen finde, die ich in Deutschland nicht finde.
Ja.
Ich bin nicht nur Partei. Genauso würde es mich interessieren, wenn ich keine Männer hätte in Feldern, wo ich gerne ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis haben möchte. Unser Ansatz ist eigentlich immer der, dass gemischte Teams am besten funktionieren.
Dankeschön, danke Frau Willig, dass Sie angerufen haben. Wir werden sicher gleich, an Wolf Scheier zum Beispiel hat eine Mail geschrieben, er sagt, selbstverständlich sind Frauen dann nach wie vor im politischen, gesellschaftlichen und beruflichen Leben in Deutschland benachteiligt. M. Stolt, ich nehme mal an, es ist ein Mann, schreibt, beliebter Spruch meines Mathelehrers aus den 80ern, die Männer werden erst unter Naturschutz gestellt, wenn sie vom Aussterben bedroht sind. So ganz Unrecht, schreibt er, hatte er wohl nicht. Beate Brettmann hat uns angerufen, aus Heiligenhaus. Namen, Frau Brettmann.
Guten Abend.
Sie haben eine Frage an Herrn Maus?
Genau, ich bin jetzt so in den 40ern und ich habe immer schon gesagt, alle Berufe können von jedem Geschlecht ausgeführt werden. Hatte ich nie ein Problem mit und ich muss ihm auch recht geben, wenn die Männer zur Bundeswehr müssen, dann müssen die Frauen das auch. Aber ein Phänomen habe ich jetzt festgestellt, in meinem Jahrgang oder so drumherum haben mir immer alle Männer erklärt, sie konnten keinen Erziehungsurlaub nehmen, weil die Frauen weniger verdienen. Stimmt ja auch. Jetzt kommt die neue Generation nach, so die in den 20ern. Gut ausgebildete Frauen in freien Berufen verdienen sehr gut. Männer im Staatsdienst verdienen weniger. Und wenn ich denen jetzt sage, jetzt seid doch mal Hausmann, bleibt zu Hause, ihr könnt viel besser Erziehungsurlaub nehmen, dann werde ich angegiftet.
Mhm.
Ich werde regelrecht angegriffen, warum ich denn sowas sagen würde.
Also die Männer fühlen sich auf den Schlips getreten, wenn sie einen anhaben.
Genau, also wenn ich sage, bleibt doch mal zu Hause, ihr könnt das, ihr seid im Staatsdienst, ihr könnt das viel besser als in der freien Wirtschaft, dann werde ich echt total angegriffen von den Männern.
Und die Frage an Herrn Maus ist, wie kann das sein oder wie?
Genau, wie kann das sein, dass die neue Generation sich so angegriffen fühlt?
Ja, fragen wir ihn mal. Dr. Eugen Maus, erster Vorsitzender der Initiative Mandat mit zwei N.
Ja, ich wollte Sie schon fragen, von wem Sie denn angegriffen werden. Es hätte ja auch sein können, dass Sie von den Frauen angegriffen werden, Frau Brettmann. Denn es ist durchaus nicht so, dass die Männer jetzt auf einmal alle Wahlfreiheiten hätten. Da haben ja die Frauen auch noch ein Wort mitzureden, ob ihre Männer jetzt plötzlich zu Hause bleiben oder nicht. Und zwar ein ganz gewichtiges. Es ist in vielen Fällen so, dass die Frauen eben das gar nicht wünschen, dass ihre Männer auf einmal kürzer treten und sie sich dem Erwerbszwang aussetzen müssen und dem Stress im Beruf. Also diese Rollenbilder, die sind durchaus noch nicht so durchgängig. Ich stimme Ihnen völlig zu. Jeder kann jeden Beruf ausüben, für den er qualifiziert ist. Und wenn jemand gut ist in Erziehungsfragen, ein Mann zum Beispiel, und bleibt zu Hause, ich hätte überhaupt kein Problem damit. Das Problem ist, dass die Wahlfreiheiten derzeit weit mehr auf Seiten der Frauen liegen. Sie können sich ihre Rollenentwürfe wesentlich besser aussuchen. Ich nehme mal ein extremes Beispiel. Was machen wir, wenn sich ein Paar trennt? Dann ist auf einmal keine Rede mehr davon, dass der Mann Erziehungszeit nehmen soll. Dann muss er um ein Sorgerecht kämpfen, damit er sein Kind überhaupt sehen darf. Ja, also vielleicht beantwortet das Ihre Frage ein wenig.
Frau Brettmann, beantwortet es Sie?
Na, wahrscheinlich nicht.
Ja. Ja. Also wenn ich vielleicht da mal einsteigen darf. Erstens haben wir im Familienrecht in Deutschland das Prinzip der gemeinsamen elterlichen Sorge. Und das haben wir jetzt schon fast 20 Jahre etabliert. Also von daher kann ich das einfach nicht so unwidersprochen hier im Raum stehen lassen.
Das stimmt ja nicht für unverheiratete Paare. Da muss der Mann
die Frau um Erlaubnis fragen, nicht? Von den verheirateten Paaren.
Da müssen doch sehr viele.
Das Zweite ist, es ist einfach eine für mich nicht unterlegte Behauptung, wenn Sie sagen, die Frauen wollen das gar nicht, dass die Männer Babypause machen. Womit können Sie das belegen, dass die Frauen das nicht wollen? Hier, es gibt einen ganz konkreten Fall und diese Fälle kommen mir auch auf den Schreibtisch. Wir haben ja im Moment ein ausgesprochen attraktives Elternzeitgesetz, wo das Elterngeld nach dem letzten Einkommen berechnet wird. Und es ist insoweit attraktiv, weil es für den, der mehr verdient hat, halt umso attraktiver ist, Elternzeit zu nehmen. Und dennoch haben wir jetzt zwar eine Steigerung bei den Vätern, aber wir haben sie letztlich nur bei den 2 Monaten, die es zusätzlich gibt.
Also, Frau Brettmann, danke, dass Sie angerufen haben. Ich fürchte, mehr Antworten kriegen Sie nicht an der Stelle, aber vielleicht können wir es mal auf einen anderen Aspekt beziehen, der so ähnlich liegt. Irene Lütken zum Beispiel hat uns eine Mail geschrieben, die sagt, ich habe oft schon Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen gegeben. Wenn ich nun für die Jungs einen gleichwertigen Kurs anbieten möchte, dann ist das sehr schwer, einen Mann zu finden, der das kann, und wenn, ist es sehr viel teurer. Frauen sind eher bereit, ehrenamtlich oder gegen geringeres Gehalt Förderprogramme durchzuführen. Ulrike Wenner von der Bundesagentur für Arbeit, ist das auch ein Aspekt, der da reinschlägt?
Denke ich auch, also auch anknüpfend an das, was vorher Gesprächsthema war. Ich denke, man muss sich ja klar machen, dass sich unsere sozialen Sicherungssysteme sehr stark verändern, dass also dieses reine Lustprinzip, was Herr Dr. Maus gerade angeführt hat, sich inzwischen immer mehr auflöst. Das Ernährermodell, das klassische, dass der Mann sozusagen derjenige ist, der den ganzen Laden schmeißt, in Anführungszeichen, was die finanzielle Seite anbetrifft, dem ist nicht mehr so. Und eben auch das Selbstverständnis von Frauen hat sich ja gänzlich verändert. Und was ich eben gerade eingangs sagte, die sozialen Sicherungssysteme fordern Frauen ja auch immer mehr. Nehmen wir mal das neue Unterhaltsrecht beispielsweise. Und von daher ist das also meines Erachtens eben nicht haltbar, was da an Äußerungen kam. Ehrenamt ist sicherlich ein Bereich, wo nach wie vor insbesondere Frauen aktiv sind und wo man aber sich eben auch immer wieder fragen muss, was unsere Gesellschaft an Leistungen einfordert beziehungsweise entgegennimmt, die eben sich letztlich dann insbesondere für Frauen nachteilig auswirken, was ihre Alterssicherung
angeht. Also, jetzt frage ich nochmal Dr. Eugen Maus, warum zum Beispiel gehen so wenige Männer ins Ehrenamt? Das war ja die Kritik.
Also, Sie haben einen Mann vor sich, der im Ehrenamt ist. Das bin ich selbst, ja.
Schlagende Gegner.
Aber das ist durchaus nicht so, wie es immer klischeehaft hingestellt wird, dass die Frauen die ganze Familienarbeit oder die soziale Arbeit in der Familie schultern. Wenn man die einschlägigen Untersuchungen sucht, ich kann sie jetzt nicht mit URL und so weiter, also mit Webseiteadresse zitieren, wer das will, kann das auf unserer Internetseite nachlesen. Das ist ein durchaus ausgewogenes Verhältnis. Ich kann wieder ein praktisches Beispiel anbringen, obwohl ein Beispiel kein Beweis ist, das weiß ich selbst, aber mein Bruder und ich und meine Schwester, wir sind rund um die Uhr für unsere Mutter tätig, und wenn ich da ins Altenheim gehe, da sehe ich alte Männer und alte Frauen, die von jüngeren Männern und jüngeren Frauen betreut werden. Es mag im Einzelfällen Übergewichte geben nach der und der Seite, aber generell finde ich, wir sollten jetzt nicht die Männer so schlecht schreiben ja, und nicht schlecht reden, denn davon wird ein Mann nicht besser.
Dankeschön, ja. Gleich mehr. mit einer Mail von Stefan Decker aus Köln. Der fragt, sagen Sie mal, warum sind Gleichstellungsbeauftragte eigentlich immer weiblich? Marion Girden-Jülich aus dem Integrationsministerium Nordrhein-Westfalen.
Wir haben im Moment einen männlichen Frauenminister in Nordrhein-Westfalen.
Ja, aber der Gleichstellungsbeauftragte.
Und wir haben auch vereinzelte männliche Gleichstellungsbeauftragte. Das ist allerdings richtig, sind ganz wenige. Das Instrument der Gleichstellungsbeauftragten ist natürlich damals geschaffen worden, weil Frauen vor allen Dingen im öffentlichen Dienst in den einzelnen Laufbahnen sehr unterrepräsentiert waren. Und Ziel war ja, eine gewisse Geschlechterparität am Ende zu erreichen.
Und vor vielen, vielen Jahren war der erste Frauenbeauftragte in Nordrhein-Westfalen Friedhelm Fahrtmann. Da gab es Riesenproteste damals, aber das ist ein anderes Thema. Christiane Mild hat uns angerufen aus Recklinghausen. Namen Frau Mild.
Guten Abend.
Sie arbeiten im Betriebsrat eines Unternehmens?
Ja, eines mittelständischen Unternehmens mit 1500 Mitarbeiter.
Und was erleben Sie da zwischen Männern und Frauen?
Ja, eigentlich in meiner Wahrnehmung ist es so, zum Beispiel wenn es um die Besetzung von Führungsstellen geht, dass sich einfach weniger Frauen auch bewerben. Also das ist nicht so, dass Frauen benachteiligt werden bei der Auswahl dann, sondern es gibt einfach weniger Frauen auszuwählen. Welche Gründe das im Einzelnen haben kann, also kann ich natürlich nicht sagen. Meine Wahrnehmung ist aber auch, dass der Druck auf Männer, sich auf Führungspositionen zu bewerben, ein wesentlich anderer ist, als das bei Frauen ist. Also das hat auch was mit Anerkennung, Image zu tun. Und ich habe das durchaus in meiner Laufbahn auch erlebt, dass Männer dann hinterher gesagt haben, ach nee, das ist irgendwie doch nicht so der richtige Job für mich und sind dann wieder in die Fachlaufbahn zurückgegangen.
Würden Sie denn jetzt sagen, ich schmeiß mich in die Bresche, mehr Frauen in Führungspositionen demzufolge?
Also sehe ich die Notwendigkeit eigentlich nicht. Das muss ja jede Frau für sich selber entscheiden, ob sie sich auf eine Fachlaufbahn oder eine Führungslaufbahn bewirbt. Und wie gesagt, meine Wahrnehmung ist, dass das nichts ist, dass zumindest bei uns im Unternehmen, dass weniger Frauen in Führungspositionen sind, dass das nichts damit zu tun hat, dass bei der Auswahl tendenziell die Männer bevorzugt werden, sondern Frauen trauen sich, wollen nicht in Führungspositionen, es bewerben sich einfach weniger.
Mhm. Gut, danke, dass Sie angerufen haben, dass Sie uns das erzählt haben. Anita Werner aus Aachen hat uns eine Mail geschrieben. Nimm nochmal Bezug auf das, was vorhin gesagt worden ist von Herrn Dr. Maus. Wehrpflicht nur für Männer. Sie sagt, die Wehrpflicht dauert ein paar lächerliche Monate, jede Schwangerschaft aber 9 Monate. Und dann sind die Frauen auch noch benachteiligt in der Karriere, Dr. Maus. Was sagen Sie?
Also das, was sie da sagt, ist nicht richtig. Die Wehrpflicht dauert nicht ein paar Monate, sondern die dauert, solange man wehrfähig ist. Und man muss also Wehrübungen machen, unter Umständen bis zum 50. Lebensjahr. Das ist die eine Sache. Ich weiß nicht genau, ob es 50 oder 45 ist. Mhm. Also damit ist es nicht abgegolten. Nicht? Und dann, was war die zweite Frage?
Eine Benachteiligung in der Karriere dadurch, dass man Kinder hat.
Ja, also das ist
also,
eben...
dass Frau Kinder hat, um genau zu sagen.
Da wird immer so getan, als bekämen die Männer keine Kinder. Es ist ja so, wenn auf einmal ein Kind da ist und ich gehe davon aus, dass das doch in vielen Fällen noch einvernehmlich passiert, ja, dann steht im Grunde der Mann vor nicht minder großen Zwängen wie die Frau. Da kommen wir auf das, was eben angesprochen worden ist. Auf einmal ist ein Erwerbszwang da. Der Mann kriegt der junge Mann kriegt auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, nun mach mal, nun weise dich deiner Verantwortung für würdig. Und die Frau kann sich selbst verwirklichen. In dem Sinne, dass sie ein Kind bekommt. Das ist auch eine Form von Selbstverwirklichung. Wer das anders sieht, also da kann ich nicht mithalten. Ja, es ist jedenfalls keine Selbstverwirklichung, zum Militär zu gehen. Es gibt Männer, die gehen gern zum Hauen und Stechen, aber das ist Geschmackssache. Mein Geschmack ist das nicht.
Ne? Also Kind kriegen für Frauen als Selbstverwirklichung. Ich sehe da so ganz zuckende Augen bei Dr. Marion Girden-Jülich vom Ministerium für Integration Nordrhein-Westfalen.
Ja, ich habe mit dieser Sichtweise schon ein sehr großes Problem. Nicht, also eine Entscheidung für ein Kind wird in der Regel, das haben Sie ja richtig gesagt, Herr Maus, von zwei Personen getroffen, nämlich vom potenziellen Vater und von der potenziellen Mutter. Und es sollte zumindest so sein, dass sich dann auch beide verantwortlich für dieses Kind fühlen. Tatsache ist aber, dass wir in Deutschland Deutschland 40% alleinerziehender Mütter haben, die von Sozialhilfe leben, um das mal salopp zu sagen, weil sie keinen haben, der sie in der Erziehung ihrer Kinder unterstützt, weil sie keinen Betreuungsplatz finden. Da arbeiten wir ja jetzt Gott sei Dank alle dran. Aber hier eine Realität zu zeichnen, wonach Frauen ganz entspannt zu Hause sitzen und dann mit dem Baby durch den Park schlendern, nicht während der Mann auf der Maloche ist und guckt, dass er die Kohle... Also diese Zeiten sind nur wirklich lange vorbei.
Danke. Ja, ein paar polemische Mails sind natürlich auch dabei. Leoni Bergmann zum Beispiel hat geschrieben, worüber beschweren sich die Herren da eigentlich? Darüber, dass sie Leistung bringen müssen, um gegen eine Frau, die Leistung bringt, antreten zu können. Frauenförderung, so Frau Bergmann, ist nach wie vor nötig, weil Frauen oft durch Männer zu demoralisiert sind, dass sie Unterstützung bräuchten, um wieder auf die Beine zu kommen. So, jetzt telefonieren wir mal Richtung Münster. Da hat uns nämlich Professor Christoph Blomberg angerufen und ich sage das ausdrücklich dazu. Guten Abend, Herr Professor Blomberg.
Guten Abend, Herr Professor.
Weil Sie, erzählen sich selber, was gemacht haben in Sachen Jungenarbeit.
Ja, bevor ich an der Katholischen Hochschule in Paderborn begonnen habe zu lehren, habe ich 4 Jahre lang die Fachstelle Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen als Bildungsreferent begleitet. Eine Einrichtung finanziert mit Mitteln des Jugendministeriums mit der Aufgabe, die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, Fachkräften in Schule und Jugendhilfe transparent zu machen.
Und was war da die Hauptlehre aus dieser Lebenswelt?
Naja, die Hauptlehre ist schon, dass man, glaube ich, nicht mehr so eindeutig sagen kann, das einen sind die Gewinner, das andere sind die Verlierer, sondern dass man mal etwas differenzierter gucken muss, um welchen Jungen handelt es sich eigentlich, wie ist genau sein Erscheinungsbild, wo zeigt er vielleicht ein klassisches Verhalten, hinter dem sich vielleicht Unsicherheit verbirgt, wo ist die Lehrkraft oder ist der Pädagoge, der vielleicht dieses Verhalten in eine bestimmte Richtung interpretiert, mit fehlinterpretiert und dann vielleicht sanktioniert. Das heißt, man müsste im Einzelfall differenzierter gucken. Und das ist auch etwas, was ich im Rahmen dieser Sendung noch einmal anmerken möchte. Gerade wenn wir um das Thema Berufsperspektiven reden, wenn man den Faktor Geschlecht nochmal mit dem Faktor Migration, soziale Schicht kombiniert, dann haben wir ein großes Problem.
Also Sie sagen, Jungs aus Einwandererfamilien sind die wirklich benachteiligt. Habe ich das richtig begriffen?
Ich bin kein Freund dieser Thematik Benachteiligung, sondern wir haben große Problematiken. Und wenn wir uns die Statistiken von den Haupt- und den sogenannten Sonderschulen anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir dort überproportional Jungen haben und nochmal überproportional Jungen mit Migrationshintergrund oder aus sogenannten schwächeren sozialen Schichten. Hm. Und die haben keine Perspektive. Die haben keine Berufsperspektive. Selbst wenn sie eine Ausbildung kriegen, werden sie nach dem ersten Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen. Und das ist zum Beispiel ein Faktor, der in der gesamten Diskussion relativ unberücksichtigt ist, der aber ein großes Konfliktpotenzial birgt, aus meiner Sicht. Und wenn Sie so das Land NRW ansprechen, dann muss ich sagen, was die Gleichstellungsstellen angeht, ich habe in 4 Jahren, in denen ich durchs Land gereist bin, eigentlich eine relativ große Offenheit erlebt, auch die jungen Thematik mit ins Boot zu holen. Was vielleicht fehlt, ist ein Unterbau an Fachkräften. Da haben wir eigentlich der Frauenbewegung noch einiges nachzuholen im Vergleich zur Frauenbewegung. Und es muss natürlich auch ein Wohlwollen von Seiten der Politik und von Seiten des politischen Klimas vorhanden sein. Gerade
ja, das ist uns ja eben versprochen worden, dass es das mittlerweile gibt. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen. Ulrike Wenner ist bei uns von der Bundesagentur für Arbeit in Nordrhein-Westfalen auf dieses Thema Jungs mit Migrationshintergrund. Also ich sage immer lieber Einwandererfamilien, also diejenigen, die zu uns gekommen sind, schlechtere Schulabschlüsse oft haben und deswegen auch schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das haben wir oft thematisiert in der WDR2-Lehrstellenaktion. Ist auch nach wie vor, glaube ich, ein Problem, Frau Wenner. Was tun Sie da?
Also zunächst mal kann ich das bestätigen. Und wenn man sich das also jetzt von der Situation her anguckt, ist es, denke ich, eine Weiterentwicklung. Sie hatten es ja eingangs gesagt, die Geschlechterperspektive reicht so gesehen dann nicht mehr, sondern wir müssen, wenn wir jetzt diesen Nachteilsausgleich uns angucken wollen, unter weiteren Kriterien differenzieren und weiterhin unter Geschlecht. Und da ist gerade in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen diese Integrationsthematik ganz besonders wichtig. Mhm. Wir haben gemeinsam mit dem Schulministerium beispielsweise, mit dem Gleichstellungsministerium und ich sagte vorhin schon mal, ich war heute auf einem sehr interessanten Kongress vom Innovationsministerium, dass wir also gemeinsam mit diesen Ministerien zur Thematik Berufsorientierung Programme entwickeln und Projekte, die eben just diese Aspekte weiterverfolgen und eben auch gerade diese Migrationsthematik in den Blick nehmen, Und das Ganze aber eben auch unter der Geschlechterperspektive.
Also jetzt nehme ich dann noch eine Mail dazu von Michael Schuster, der uns geschrieben hat, Jungs sind im Bildungssystem erheblich schlechter da, sie schneiden schlechter ab als Mädchen. Ihn interessiert in diesem Zusammenhang, was die nordrhein-westfälische Landesregierung konkret tut, um diese Benachteiligung abzubauen. Das passt ja jetzt dann auch ganz gut, also Jungs aus deutschen Familien, Jungs aus Migrantenfamilien, wie auch immer. Dr. Marion Gierden-Jülich vom Integrationsministerium.
Also wir haben mehrere Zugänge. Wir haben ja einmal, wir fordern ja diese berühmte Fachstelle für Jungenarbeit, von der eben die Rede war, aber wir führen im Moment eine Jungeninitiative durch im Rahmen unserer Jugendhilfemaßnahmen. Da haben wir inzwischen 3.500 Jungs mehr oder weniger begleitet in unterschiedlichen Städten mit unterschiedlichen Programmen, weil Fakt ist ja auch, dass gerade diese